Da war eine Frau im Stadion beim VfB Stuttgart vor der Pressetribüne. Die hat sich vor der Elfmeterausführung umgedreht, wollte gar nicht hinsehen, ob der Elfmeter reingeht oder nicht. Urs Meier, hallo, mein Name ist Ralf Kohler.
Hallo.
Ist das aus deiner Sicht unbedenklich oder sagst du da, Mensch, da ist eigentlich auch, also sowas muss man doch ertragen können, wenn andererseits ein Schiedsrichter auf dem Platz eine Entscheidung fällen muss, überhaupt, dass es den Elfmeter gibt oder nicht, dann ja, kann das ja nicht sein, dass, egal ob Frau, ob Mann, dass Leute denken, oh, ich schaue da gar nicht hin oder wenn ich nicht hinschaue, dann geht er vielleicht rein und wenn ich hinschaue, dann ja, sterbe ich.
Ja gut, also zuerst muss ich sagen, dass es eben tatsächlich auch viele Männer gibt, die auch nicht hinschauen können, viele Trainer zum Beispiel, die nicht hinschauen.
Trainer.
Ja, auch ja. Mir fällt jetzt gerade kein Name ein, aber ich bin jetzt ziemlich sicher, es ist ein Brasilianer gewesen oder Argentinier, keine Ahnung, Südamerikaner auf jeden Fall. Der konnte auch, der hat auch nicht hingeschaut, aber es ist nicht nur ein Einzelfall. Nee, es ist ja so eine. Das ist halt im Sport oft sehr verbreitet, so ein Aberglaube auch irgendwo, wenn ich da nicht hinschaue, dass es dann gut kommt vielleicht oder keine Ahnung was. Ja, gut.
Ja, aber der
Also
Schiedsrichter muss
wenn es
hinschauen.
hilft. Wenn es hilft, ja, der Schiedsrichter sollte schon hinschauen,
Darf
ja.
nicht abergläubisch sein, ist er manchmal vielleicht
In der
doch.
Tat. Ja, die haben einen anderen Aberglauben manchmal.
Ja, aber würdest du sagen, das ist ja vollkommen okay oder das ist irgendwie Folklore jetzt auch bei den Zuschauern? Oder denkst du eher, naja gut, also ich bin ja eigentlich im Stadion gerade als Zuschauer, damit ich das anschaue. Und genau, du hast doch gesagt, deswegen werde ich ja Schiedsrichter, dass ich im San Siro das große Spiel pfeife. Wenn ich das nicht ertragen kann, dann hätte ich mir vielleicht ein anderes Hobby sehen sollen. Und wenn ich dann noch 50 Euro, sagen wir mal, zahle und dann den spielentscheidenden Elfmeter gar nicht sehe, sondern dann erst vielleicht im ZDF Sportstudio. Also ganz sinnvoll ist es ja nicht, wobei in dieser Welt ist vieles nicht sinnvoll. Und ich trage vielleicht auch dazu bei, aber womöglich sogar du. Ja.
Ja, das ist aber schon sehr philosophisch, was du jetzt da
Ja.
erzählst. Ja, tatsächlich, ja. Was ist der Sinn des Lebens? Ja, jetzt beginnen wir aber mit großen Themen heute
Es
Morgen.
geht wieder um alles. Ja.
Ja,
Also, okay,
genau.
dann lassen wir die Freude der Frau dran, dass sie nicht hinguckt. Ich meine, kann ja auch sein, ich glaube, sie war schon in guter Begleitung. Genau, die Menschen, die Männer haben dann ganz überschwänglich den VfB-Sieg gefeiert. Das ist mir jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also, als hätten die mindestens den Europapokaleinzug gerade schon fix geschafft, was ja nicht der
Ja.
Fall ist, denn es geht ja nur gegen den Klassenabstieg.
Das war ja nicht nur in Stuttgart der Fall, das war ja auf Schalke auch der Fall. Also mal
Ja,
ganz grundsätzlich,
da
dass man
war ich
das
nicht im
gefeiert hat,
Stadion.
das wäre man. Ja,
Ja, das
ja
stimmt auch,
gut.
da hast du schon recht. Ja, und in Dortmund haben die da, in Bochum haben die da auch gefeiert, und ich glaube nicht mal so, oder das 1:1 war ja ganz okay, das VfL gegen den BVB, aber wir reden noch tagelang drüber und ist ja vielleicht auch die Frage, wie, also wir alle drüber reden, zum Beispiel Oliver Forster, Kommentator bei Sport1, hat eben gesagt, ja, vielleicht eine meisterschaftsentscheidende Entscheidung, so ungefähr, weil eben Sascha Stegemann im Zusammenspiel mit dem Videoassistenten Robert Hartmann keinen Elfmeter gegeben hat, als Adeyemi, ja, ich sag mal, ausgehebelt wurde. Und das hätte eben auch ein 2:1 sein können, wie der VfB gegen Borussia Mönchengladbach gewonnen hat, hätte Dortmund in Bochum gewinnen können. Wobei man ja nicht vergessen darf, so ein Elfmeter muss ja erst immer noch reingehen, wenn er mal gegeben ist. Ja.
Das ist auch richtig, was du da sagst, ja. Und ja, es ist natürlich immer, das ist ja immer das Problem des Schiedsrichters, die am Schluss sind, oder? Das ist ja wie bei einem, ja, wie soll ich sagen, an einer Weltmeisterschaft, der Europameisterschaft, in der Champions League oder weißt du, in den großen Wettbewerben. Oder wenn du natürlich dann irgendwann beim Halbfinalspiel oder im Finalspiel dann halt irgendwo noch einen spielentscheidenden Fehler drin hast, dann ist es natürlich, dann hat es eine andere Auswirkung, oder? Und jetzt, Ja, also eben, meisterschaftsentscheidend ist sicher nicht dieser Pfiff gewesen. Also mal ganz grundsätzlich muss man ja dabei Dortmund ja sagen, da gibt es ganz, ganz viele andere Spiele, die man in den Sand gesetzt hat, mit Eigenverschulden oder ich denke nur da 2:3 Niederlage gegen Werder Bremen zu
Ja,
Hause.
2:0, ja.
Mit einer 2:0-Führung und so weiter und so fort. Aber da könnte man die Liste noch ellenlang machen, oder? Aber das spielt beim Fan, spielt das absolut dann keine Rolle mehr, oder? Es
Er soll halt nicht hinsehen.
fokussiert sich dann immer alles auf diese Endphase. Und jetzt müsste man noch vorstellen, das wäre das letzte Spiel gewesen, das wäre die letzte Spielrunde gewesen, dann hätte, das wäre es natürlich noch viel, viel hitziger diskutiert worden, also wenn das überhaupt noch geht. Und ja, das wird auf dem Rücken des Schiedsrichters ausgetragen. Ich hatte ja das erlebt bei England-Portugal, also Portugal-England 2004, ich meine, das war ja genau dasselbe, oder als
Ja,
der
außer
Erwartung
dass die
sollte
Entscheidung
der
richtig
Engländer.
war, definitiv. Das
Ja,
müssen
das
wir.
spielt ja keine Rolle, aber trotzdem, sie wollten es ja nicht als richtig erkennen und so weiter und so fort, oder? Und dann wird das Ganze auf dem Rücken der Schiedsrichter wird das ausgetragen. Und ja, und die Frage ist ja immer, wie und in welcher Form. Und ich glaube, da hat ja Akiwatzke hat ja das jetzt richtig versucht zu stoppen. Das ist ja auch etwas, was zum Beispiel in meinem Fall dazumals 4 Tage lang hatte damals die UEFA nichts gemacht, oder?
Hatte ich zwar
Kein
nicht
Statement.
gelesen.
Ja, keine Ahnung, was sie da.
Vier
Oder
Tage auf
also
dem
man
Kindersand.
muss sich das mal vorstellen. Man muss sich das mal vorstellen, oder? Und jetzt in diesem Fall hat, wie gesagt, hat der Dortmund hat sich ja, im Prinzip richtig verhalten, indem dass sie natürlich versucht haben, jetzt das Ganze zu stoppen, dass das nicht irgendwo in eine Richtung läuft, die unkontrollierbar ist und das wäre wirklich fatal. Also es ist schon richtig, oder? Es sind schlussendlich sind es Menschen, die Entscheidungen treffen. Ja, jetzt haben wir eben noch den Videoassistenten. Jetzt ist natürlich die Erwartungshaltung der Fans und des Umfelds natürlich noch größer, oder? Dass es jetzt ja keinen Fehlentscheid mehr gibt, oder? Und vor allem nicht gegen den eigenen Verein in einer solchen Phase.
Ja, das Kuriose ist ja, genauso wie es dann auch gelaufen ist in dieser Szene, dass wir genau da sind, wo wir ohne Videoassistent gewesen wäre. Denn dann hätte der Schiedsrichter Sascha Stegemann auch nur einmal die Chance gehabt, das zu sehen. Gut, dann hätte es vielleicht diese Kommunikation in früheren Zeiten auch nicht gegeben oder in ganz frühen Zeiten. Aber er hätte es sich gar nicht nochmal anschauen können. Und wenn er eben der Überzeugung war, das ist die Entscheidung, die ich treffen muss, keine Elfmeter, dann wäre die ohne Videoassistent getroffen wurde und jetzt ist sie mit Videoassistent getroffen worden. Kann man ja ganz nüchtern nochmal so sehen.
So einfach ist es auf den Punkt gebracht von dir, ja, so ist es ganz genau, oder? Und in den ganzen Diskussionen zum Beispiel wurde jetzt, ich habe es wenigstens noch nicht gehört, also weder im Doppelpass noch sonst wurde im Prinzip diskutiert, warum, dass man es falsch gesehen hat, wurde nicht
Dann
diskutiert.
wird uns
Ja, gut.
Osmeier das jetzt sagen. Warum?
Ja, weil er die falsche Position gewählt hat, ganz einfach. Ja,
Konnte er da noch wählen?
weil er nach links weggelaufen ist. In dieser Aktion. Und ja, und das ist ja auch immer solche Sachen, wie soll ich das sagen, was ich oft kritisiert habe. Dass man in den letzten Jahren einfach unglaublich viel, viel Investition gemacht hat in Sachen Videoassistent war. Keine Ahnung, in welche Richtung da ist man. Und in meiner Meinung nach müsste man halt einfach wieder ja, dieses versuchen, dieses Fußballverständnis, oder ich kann es noch 100 Mal sagen, oder? Wo ist meine Position? Wo muss ich hinlaufen? Auch da, es wird immer wieder passieren, dass man etwas nicht sieht, dass man vielleicht dass man falsch steht. Aber in dieser Situation, wenn so wie die entwickelt hat, diese Situation, das kann nur in den Strafraum gehen. Da musst du eine andere Position, du musst in die ins Zentrum, muss da hinlaufen und er läuft nach links, oder? Und das ist der Grund, warum dass er nachher einen schlechten Winkel hat, eine schlechte Sichtweise auf diese Aktion. Ja, und da müsste man halt dann auch vielleicht mal darüber sprechen. Aber nochmals, das kann immer wieder passieren, oder? Und er hat ja das im Doppelpass, also übrigens, ich fand es mutig und richtig, dass er einem Doppelpass aufgetreten ist, dass er sich der Diskussion gestellt hat, dass er sich da nicht jetzt irgendwo versteckt, sondern dass er offensiv mit dieser Situation umgeht. Das ist absolut richtig. Er hat auch überlegt, ob er jetzt wieder pfeifen soll oder nicht pfeifen soll. Ich muss ehrlich sagen, wenn er das Gefühl hat, er sei gut drauf, er sei mental gefestigt, er sei stark genug, dann würde ich ihm eigentlich raten, wieder zu pfeifen. Also sofort wieder im Prinzip aufs Pferd zu steigen und es geht weiter, oder? Also nochmals, wir sind Menschen, wir machen Fehler, wir dürfen Fehler machen und es geht weiter, ja. Also eben nochmals, und wenn er das Gefühl hat, dann weiter, 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 weiter. Und ich hoffe natürlich, und da bin ich auch sicher, er kriegt die Unterstützung der Schiedsrichterkommission. Eben, das sind so Fehler, die tun unglaublich weh. Da ist eine Phase jetzt in seiner Karriere. Er ist jetzt, glaube ich, 38, also er hat noch einige Jahre vor sich. Er ist jetzt am Reifen im Prinzip noch. Aber das sind so Phasen, die einem stärker machen, wenn man die durchsteht. Garantiert machen die einem stärker. Und ich kann ihm nur viel, viel Kraft wünschen jetzt momentan, dass er das durchsteht. Es wird eine ganz, ganz schwierige Zeit werden. Es schüttelt ihn jetzt richtig durch. Aber nochmals, wenn er dann wieder auf den Platz kommt, er wird stärker durch diese ganze Aktion.
Woher weiß ich denn, dass so eine Phase vorbei ist irgendwann?
Ja, das merkst du, wenn die Reaktionen des Umfeldes dann abnehmen, so wie du, ja, dass du selber merkst, durch das du selber merkst, es wird nicht mehr darüber diskutiert, es ist jetzt wieder, es wird vorwärts geschaut und nicht rückwärts geschaut. Also das merkt man, das merkt man. Also bei mir ging es relativ lange, muss man schon sagen, weil die Fans wollten natürlich dann immer wieder auf diesen Punkt kommen, oder? Die haben mich natürlich dann relativ lang auf das Ganze angesprochen, oder? Und das Problem, die sprechen einem so lange an, wie du selber reagierst. Wie sie merken, ah, da passiert noch was. Also es ist wie bei zwei Kindern, die sich streiten. Die streiten sich so lange, oder der andere zeugelt so lange. Ich weiß nicht, wie heißt das? Zeugeln? Zeugeln? Wie heißt das?
Streiten?
Nee, wenn du den anderen so provozierst.
Ach so, wir ja, provozieren, zeugeln, werde ich mir merken.
Ja,
Wir müssen
also
mal
wenn
wieder
du
eine
den so,
Schweizerdeutsche Übersetzung
ja,
machen.
wenn du den so provozierst und der andere reagiert, oder? Dann hörst du natürlich nicht auf. Dann weißt du, ah, ich bin auf dem richtigen Weg, oder? Und das wird auch in diesem Fall so sein, wenn er nicht mehr reagiert, wenn er selber, oder wenn du selbst dann über der Sache stehst, dann hört das Ganze auch auf. Dann weißt du auch, jetzt ist es vorbei, oder? Das ist so eine Phase, die musst du durchstehen.
Gerade weil ja jetzt auch Werder Bremen gegen Bayern München spielt, fällt mir das ein. Es sind ja manchmal nicht nur die Titel, sondern eher einfach die Geschichten, die Szenen, die hängen bleiben. Eben wie Michael Kutzer 1986 hätte Werder Bremen vorzeitig zum deutschen Meister machen können mit einem Elfmeter, der gegeben wurde. Ich hoffe zu Recht, weiß ich gar nicht. Ich habe das Spiel damals nicht gesehen, wurde nicht übertragen. Wahrscheinlich die Ausschnitte. Na gut, da wird aber nur der Elfmeter, die Ausführung dann gezeigt. Ja, der Elfmeter ging an den Pfosten und weiß gar nicht, Werder ist ja auf jeden Fall 1988 deutscher Meister geworden, ob da Kutzer noch dabei war, dann hätte er ja jedenfalls die Schale auch noch in der Hand gehabt. Es kann ja vielleicht ja auch dieses Jahr Freiburg im Pokal, im Vorjahr im Finale so gescheitert und jetzt haben sie vielleicht wieder die Chance. Also es kann sich ja noch einrenken manchmal, aber eben man kann auch für einzelne Aktionen stehen, ja, zum Beispiel, irgendwie fällt mir jetzt auch ein Frank Rijkaard, WM-Achtelfinale. Wir sagen jetzt einfach mal nur rote Karte und Rudi Völler noch dazu. Gut, den hat man als Deutscher natürlich sowieso noch für andere Dinge In Erinnerung und sowieso in positiver Erinnerung, ja, und ich frage mich da auch, ja, ist es denn das wert oder geht es jetzt nur danach sozusagen der Aktienkurs von Borussia Dortmund und dass da die Spieler dann irgendwie die Hand an einer Trophäe am Ende haben oder ja, es ist so schwierig mit diesem modernen Fußball manchmal.
Ja, es ist ja nicht nur der moderne Fußball, es ist ja auch im alten Fußball so gewesen. Eben, du sagst es ja richtig, es sind ja oft diese Szenen, die halt dann einfach heiß diskutiert werden, die wehtun. Und heute hast du natürlich noch das ganze Social Media Gelumpe im Prinzip, wo natürlich diese ganzen Hassmails oder Hassnachrichten zum Teil natürlich versendet werden. Das hat er zum Teil nicht gehabt. Also kannst du dir mal vorstellen, 1966, das Wembley-Tor, was da passiert wäre, wenn du das auch schon gehabt hättest. Ja, da war halt das Ganze noch etwas gesitteter oder ich sage jetzt mal noch nicht ja, in dieser Form, die wir heute haben. Bei mir hast du es ja auch gesehen, ich war ja auch so. Ja, so in der Anfangsphase eigentlich. Bei mir waren es ja auch relativ schnell 16.000 Mails, oder? Ja.
Aber
Es wäre
die
weit über eine halbe Million geworden.
Wahrnehmung hat sich ja schon also verändert. Ich will jetzt gar nicht sagen, sozusagen qualitativ, aber wenn wir jetzt bei diesem Ländermatch sind, WM-Finale 1966, England, Deutschland 4 zu 2 letztlich, also es ging um das Wembley-Tor, 3 zu 2, was Osmar jetzt gesagt hat, da war man ja dann auch dabei zu sagen, ah ja, dieser sowjetische Linienrichter, der war bestimmt gegen die Deutschen und überhaupt in England sollte jetzt vielleicht Deutschland nicht Meister werden und Weltmeister werden und gegen England, gut, gegen den Schweizer hat man wahrscheinlich nichts gesagt, der hatte ja die Neutralität da schon gepachtet. Oder eben früher, ja, glaube ich, wenn wir jetzt eben wieder gehen, Bremen, Bayern damals, dass das ja auch so auf eine Weise schon vergleichbar ist, aber ich glaube, da war vielleicht eher die Annahme, wobei wir ja gar nicht reden jetzt von einer Schiedsrichterfehlentscheidung oder strittigen Entscheidung, aber dass man dann vielleicht gedacht hat, naja gut, der Schiedsrichter, weil er von da kommt, ist jetzt vielleicht eher für die. Und ich glaube, jetzt ist ja alles so, was ja auf einer Seite gut ist, wenn das ein Stück weit wegfällt, aber alles irgendwie so technisiert, dass man sagt, ja, aber wir haben ja einen Videoschiedsrichter, deswegen muss das doch. Allerdings gibt es
Eben.
ja durchaus die andere Sache und da komme ich dann auch auf den Videoschiedsrichter Robert Hartmann aus dem Allgäu, wo man dann auch sagt, ja gut, bayerischer Verband und der FC Bayern profitiert. Und der andere sagt dann aber wieder, Sascha Stegemann aus Niederkassel ist da an Dortmund näher dran. Also deswegen kann es jetzt die Herkunft auch nicht sein. Und wir haben ja über das Thema schon öfter gesprochen. Deswegen ruhig ältere Folgen auch hören. Also Urs Meier ist ja da sowieso kein Freund davon, zu sagen, ja, der Schiedsrichter könnte irgendwie beeinflusst oder parteiisch sein. Und deswegen darf der, wenn der irgendwo in Bayern ist, nicht die Bayern pfeifen oder kein Spiel, das für die Bayern von Belang ist.
Eben nochmals, da sind wir ja noch weit in den Kinderschuhen in diesem Bereich, dass wir da im Prinzip genau auf solche regionalen Aspekte schauen und da im Prinzip irgendwo ein Konstrukt flechten, was da alles sein könnte. Die Schiedsrichter sind neutral. Das ist egal, woher das die kommen. Und ich habe ja schon oft das Beispiel im Eishockey gesagt, wo halt ein kanadisches Team Kanada im Olympiafinale gepfiffen hat gegen USA und kein Schwein aus Amerika hat sich irgendwie nur einen Gedanken gemacht, warum das so ist, sondern man hat gesagt, die sind Profis und die sind neutral. Das sind neutrale Schiedsrichter, die können das. Und genau so muss man das eben auch sehen. Und eben nochmals, wenn man jetzt da hingeht, und das ist bösartig, das ist wirklich bösartig, dass man hier dieses Konstrukt macht, ja, der ist vom Bayerischen Fußballverband. Hey, hallo, wie groß ist Bayern? Also,
So groß wie die Schweiz, ich weiß es jetzt nicht, aber schon ganz
ja,
schön.
eben,
10
ja,
Millionen, ja.
könnte es ja in der Schweiz, dürfte ja niemand mehr pfeifen, sind ja alle irgendwo befangen, ja, ist ja alles in der Nähe, ist doch einfach Quatsch. Oder? Und darum ist es, das ist einfach bösartig, was man da macht und diese Konstruktion und nee, also um Gottes Willen.
Was sagst du denn zur Auffassung, er hätte sich's noch mal anschauen sollen? Also Sascha Stegemann selbst, der Schiedsrichter auf dem Platz.
Ja, auch da, das muss intern aufgelöst werden. Also meine, schlussendlich, das muss man, das schlägt auch keine Geiß weg. Es ist ein Fehlentscheid, es ist ein spielentscheidender Fehlentscheid gewesen, den man natürlich auf Seiten des Schiedsrichterteams vermeiden hätte möchten. Da ist alles, das sind alle im Team, sind da gefordert, oder? Und in diesem Team gehören Assistenten dazu, es gehört der vierte Offizielle gehört dazu, natürlich der Videoassistent gehört dazu, mit dem Schiedsrichter zusammen gehört dazu. Und ja, irgendeiner hätte das vielleicht schon richtig einordnen müssen. Aber eben, wie gesagt, da ist jetzt die Frage, wie ist diese ganze Kommunikation abgelaufen? Wie sicher war sich Stegemann im Prinzip bei diesem Entscheid, oder wie hat er das auch kommuniziert gegen außen? Das sind alles Sachen, die müssen jetzt intern aufgearbeitet werden, oder warum sind wir zu diesem Fehler gekommen? Das ist immer wieder dasselbe. Das ist eigentlich immer, wenn das passiert, du kannst es nicht mehr ändern, oder? Aber du musst es aufarbeiten und sagen, was lehrt uns das? Was können wir daraus lernen in der Zukunft? Also nicht nur er, sondern die Schiedsrichter generell. Wie können wir das verbessern, dass das in Zukunft so nicht mehr passiert? Oder es wird in einer anderen Form vielleicht wieder irgendwas passieren, aber in dieser Form, wo ist hier der große Fehler passiert, oder? Und irgendwo muss da was in der Kommunikation nicht gestimmt haben. Oder eben, wie gesagt, beide sind vom Gleichen ausgegangen, oder? Und ich weiß nur, die Sichtweise von Stegemann war ja, dass Ademi den Fuß raussteckt, quasi um das Foul zu provozieren, oder? Und das ist halt einfach vielleicht ein falsches Bild, oder? Und wenn natürlich dieses Bild transportiert worden wäre zum Videoassistenten, oder, und der das Bild übernimmt in dieser Situation und das vielleicht zu wenig kritisch betrachtet, ja, dann kann das vielleicht passieren. Aber eben, das ist alles Spekulation, was ich jetzt hier sage. Es muss aufgearbeitet werden, ganz klar, oder? Und nochmals, man. Nicht nur Stegemann, alle Schiedsrichter müssen aus dieser Situation etwas lernen, damit es eben in der Zukunft anders ist, oder? Und vielleicht gerade in kritischen Spielen, bei kritischen Situationen, vielleicht einmal mehr, vielleicht dann halt ja, das anzuschauen oder rauszugehen. Ja, das habe ich auch schon gesagt, oder? Dass, wenn es dann schon so ist, oder wenn man ja schon mit diesem Videoassistenten arbeiten muss, dann halt nutzt doch das auch, oder? Weil was wird jetzt kritisiert? Es wird genau das kritisiert von Seiten der Dortmunder. Ja, warum schaust du das nicht nochmals an, oder? Ja. Aber
Retro-Schiedsrichter, er
nochmals,
weiß, er hätte es früher auch
nochmals.
nicht gekonnt. Nein, das war jetzt
Ja,
ein
nee,
Wurf.
eben, aber das ist, ich verstehe das, ich verstehe das. Du hast so dein Bild im Kopf, das ist tatsächlich so, das ist so. Du siehst eine Sekunde. Situation, du siehst eine Aktion, so wie sie abläuft, wie die Spieler umfallen, wie die ganze Dynamik in dieser Sache ist, oder? Und man muss sich das mal einfach vorstellen, für alle Dortmund-Fans vielleicht zuerst, aber auch die anderen Fußballer, wie schnell das geht. Das ist so ein Split einer Sekunde. Das macht einfach so, und dann ist es weg. Und wenn du da nicht bereit bist in dieser Situation, wenn du es nicht ganz genau gesehen hast, du hast keine Chance, das nochmals zu sehen. Du hast einfach nur diesen ganz kurzen Momentum und in dem musst du eine Entscheidung treffen können, oder? Und wie gesagt, wenn du nicht bereit bist für diese Entscheidung, dann hast du keine Chance mehr, oder? Da musst du wirklich hoffen, dass irgendeiner von außen dir vielleicht dann hilft, oder? Aber das ist ganz, ganz schwierig, oder? Und da musst du dich eben auch vielleicht auf. Ja, ich sag's mal, die Reaktion, oder wie ist die Reaktion, wie heftig ist die Reaktion, oder? Das ist wie bei einem Handspiel, wenn bei einer Handlung die Hand aufhängt und sagt, ja, das war doch ein Handspiel, dann ist das doch eine andere Reaktion, wie wenn 7, 8 Spieler, wie von der Tarantel gestochen, sofort die Hand aufhalten, oder? Ja, Handspiel, oder? Da weißt du, oh, da war was. Irgendwas war, oder? Und ja, und das sind halt einfach auch solche Sachen. die musst du auch reinnehmen. Und ich glaube, der Felix Brüch hat ja jetzt ja gerade ein Buch geschrieben. Ich habe es
Ja.
leider noch nicht
Na, ich
gelesen.
schon. Wollte ich auch noch drauf kommen, ja.
Das ist gut, ja. Und er geht ja da auch darauf, dass er oft eben genau in solchen Situationen sich das angeschaut hat, so diese Intuition gehabt hat, auf den Bauch gehört hat, aufs Umfeld vielleicht etwas geschaut hat. Wie ist die Reaktion? Was passiert da? Weil du eben einfach auch nicht alles sehen kannst, oder? Aber du hast ein Gefühl dafür und das musst du entwickeln. Und ich habe ihm dann auch geschrieben, dass ich das toll finde, dass er eben genau, dass er auch das eben jetzt anspricht, dass man eben auch da mal auf den Bauch schauen muss. Ich weiß ja, als ich im Doppelpass mal diesen Satz gesagt habe, man muss auch einmal etwas pfeifen, was man nicht gesehen hat. Da wurde ich ja zum Teil von den Schiedsrichtern kritisiert oder vom Umfeld, so, das kann man doch nicht machen. Ja, doch, genau das kann man machen, das muss man machen, eben dieses Gefühl haben, was da mal passiert, oder? Und darum finde ich das gut, dass er es aufgenommen hat. Und ja, und das sind vielleicht auch solche Sachen. Nochmals, Stegemann ist 38, er ist immer noch in der Entwicklung. Nochmals, die guten Weine, die müssen reifen, die haben halt, die werden in solche Situationen kommen. Und wenn sie die durchstehen, werden sie noch besser. Und genau von dem gehe ich aus und er muss das jetzt eben, wie gesagt, verarbeiten. Und wahrscheinlich wird er in einer nahen Zukunft oder in einer späteren Zukunft, wird er wahrscheinlich dann auch eher mal sich auf sein Gefühl verlassen, noch mehr auf sein Gefühl verlassen und vielleicht in einer solchen Situation von sich aus vielleicht etwas mal nochmals anschauen gehen. Keine Ahnung was. Aber wie gesagt, meine, man kann auch nicht bei jeder Aktion rausgehen, das geht ja auch nicht.
Ja. Der Sportbuch-Podcast ist auch einer, den ich Ihnen empfehlen will. Da gibt es dann sicher auch Felix Brüchs Buch, ja, zu hören schon, wie es ist. Und dann Vorfahrt frei, nee, Bühne frei, Vorfahrt für Unterhaltung. Sehen Sie mal, da muss ich den eigenen Podcast-Titel nochmal nachdenken. Da können Sie über Kulturelles etwas erfahren. Und es gibt vor allem als Handballgegenstück zum Osmeier-Podcast Erhellendes von Blecki Schwarzer mit Christian Blecki Schwarzer, einem der deutschen Handball-Weltmeister von 2007. Und ein Podcast-Sponsor für jeden der Podcast wäre natürlich eine feine Sache. Sie können Kontakt aufnehmen, ralfkohler2000@gmail.com. Und wenn Sie einfach journalistische Kompetenz brauchen und auch ein paar Euro oder Franken locker haben, dürfen Sie sich selbstverständlich ebenfalls melden, ralfkohler2000@gmail.com. So, jetzt war mir, als hätte ich was vergessen, aber die Klingel war es auf jeden Fall nicht und wir können es ja auch kurz halten. Wie könnte denn Sascha Stegemann das Gefühl haben, ja, ich bin so stark und ich kann auf jeden Fall weitermachen? Also kann er das, wenn da so viel auf einen einströmt, dann überhaupt haben oder ist es da zwangsläufig, dass man dann ins Zweifeln kommt und sich nicht sicher ist, ja, habe ich jetzt noch ein gutes Gefühl oder höchstens feststellt, ich habe so ein mieses Gefühl, dass ich nicht pfeifen will.
Ja, eben, das muss er selber wissen, oder wie das momentan ist. Ich weiß nur, nach meinem Spiel Portugal-England, da habe ich ja gesagt, also gib mir das nächste Spiel. Also ich wäre bereit gewesen, auch für das Finalspiel. Dazumals war ja die UEFA, hat natürlich da eben erstens mal zu lange gewartet, bis sie bis mit dem Statement rausgegangen sind. Das heißt, sie haben mich in diesen 4 Tagen nicht gestärkt, eher geschwächt. Und von dem her habe ich es natürlich dann auch verstanden, dass man natürlich mir keinen das Finalspiel nicht gegeben hat und unter diesen Umständen. Ja, das war sicher aber eben, ich bin bereit gewesen. Also ich bin stark genug gewesen, um da rauszugehen. Das muss man selber spüren, oder? Nachher habe ich ja dann, es war ja gerade Saisonende, musste ja auch untertauchen sowieso und dann war ja Saisonende, also da habe ich dann im Prinzip dann auch nicht mehr gepfiffen, bin dann irgendwo wieder im August, also im Prinzip relativ spät, also viel später im Juli, bin ich dann wieder mit den ersten Freundschaftsspielen dann gestartet und da wurde ich sehr, sehr heftig kritisiert. Also das war dann nicht so einfach und auch bei Bei Stegemann wird das so sein. Man muss dann schon wissen, da kommt so eine Wand auf einem zu, so eine Fanwand. Und das muss ja dann nicht Dortmund sein, um Gottes Willen. Das ist dann irgendeine Fanwand, die das Gefühl hat, so jetzt müssen wir da auch noch auf den Zug aufspringen und da auch noch etwas Druck machen. Mit dem musst du umgehen können, das ist so. Da musst du durchgehen, oder? Und dann wird sich das eben, das wird sich dann beruhigen. Wenn du nicht reagierst, wenn du deine Leistungen bringst, dann wird sich das beruhigen. Aber das muss er selber wissen. Er hat es ja in seiner guten Art, hat er das ja auch gesagt. Er wird das anschauen mit seiner Familie, vielleicht auch mit der Schiedsrichterkommission, keine Ahnung was. Das sind ja auch Leute, die Erfahrung haben, die kühlen Kopf bewahren können, und dann wird der Entscheid getroffen, und den muss man dann halt, ja, wie der ist. Ich kann nur sagen, von meiner Seite her gesehen, eben wie gesagt, eigentlich ist es immer besser, man geht sofort wieder rein. Man verarbeitet es schneller. Beim Skispringen, wenn die umfallen, die gehen sofort wieder auf die Backe,
Ja, gut, wenn sie können.
ja, wenn sie können, aber wenn sie es können, fliegen sie runter. Ein Skifahrer genau dasselbe, wenn er einen schweren Sturz hat, wenn es irgendwie geht, auch wenn er Prellungen hat, nächsten Tag wieder rein, wieder ins Rennen rein, wieder das Tempo aufnehmen. Springreiten ist dasselbe, habe das gesehen bei meiner Tochter, rauf aufs Pferd wieder. Weil je länger, dass du nicht drauf bist, umso mehr machst du dir Gedanken, umso mehr kommen vielleicht dann auch Ängste, Zweifel, und das wäre nicht gut.
Aber umgekehrt, nehmen wir jetzt an Skispringer, da denkt dann vielleicht auch das Publikum, naja, das passt ja, der traut sich wieder, alles in Ordnung, und es gibt vielleicht doch irgendwie einen Knacks oder Fragezeichen oder eine Krise. Und umgekehrt, was natürlich bei den Beispielen oder bei den meisten Beispielen, die du jetzt genannt hast, anders ist, ist eben, dass es nicht so sehr im Fokus steht, beziehungsweise man bedauert vielleicht auch den Skispringer, dass er gestürzt ist, wenn man nicht wie du vielleicht sagen würdest, oh, der hat da aber auch einen Fehler gemacht. Ist ja nur die logische Konsequenz, aber es gibt halt nicht diese Aufwallung oder dieses Gefühl, da ist jemand benachteiligt worden. Das sind ja schon
Aber es gibt ja
Komponenten, die dann
ganz
noch dazu
viele,
kommen.
bei den Fans gibt es ja auch ganz, ganz viele normale Menschen und
Hoffen wir
ganz
es ja.
viele reflektierte Menschen, die das schon richtig einordnen können. Und oft nehmen wir uns ja vielleicht auch nicht zu wichtig, dass man, nee, aber das Problem ist, wenn du selber betroffen bist, dann hast du das Gefühl, wow, jeder ist jetzt so, reagiert vielleicht so, wie jetzt gewisse Dortmund-Fans reagiert haben. Das ist überhaupt nicht so. Also das Ganze ist meistens, also die Suppe wird nie so heiß gekocht, wie man das vielleicht das Gefühl hat. Also
Die wird nicht mal
man
so
ganz
heiß
grundsätzlich
gekocht oder nicht gegessen
nicht
oder beides, ja.
gegessen.
Vielleicht aber auch nicht so heiß gekocht ist das
Gekocht
Ding, ja.
wird sie oft schon heiß, das stimmt.
Ja.
Aber sie wird nie so heiß gegessen.
Jetzt also sitzt Sascha Stegemann bei Sport1, ist der Sonntag also auch hin für den Schiedsrichter? Gut, wäre vielleicht sowieso, wenn er sich nicht gut fühlt, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass du es einfach so aus völlig freier Entscheidung ist, da muss ja, denke ich, im Hintergrund schon ein Okay auch kommen. Oder das hätte es jetzt vor 20 Jahren, vor 30 Jahren auch nicht gegeben. Mal abgesehen davon, dass es vor über 30 Jahren den Doppelpass nicht gegeben hätte und die
Wieso nicht?
Medienlandschaft noch eine andere war. Bitte?
Wieso hätte es nicht gegeben vor 20 Jahren? Ja, höchstens wegen der Führung
Ja, weil
in der
da einfach die Zurückhaltung
Schiedsrichter.
größer war und
Ja, nee, ja, da war damals wahrscheinlich ein Chef, der hat gesagt mit den Medien, so nach dem Motto, müssen wir das nicht ausdiskutieren. Das war eine andere Einstellung gegenüber den Medien. Die habe ich übrigens nicht geteilt. Ich denke immer wieder, wir haben nichts zu verstecken. Wir sind ehrliche Menschen. Wir gehen ehrlich mit dem um. Nochmals, gestern wurde auch so in der Diskussion, das war dann vielleicht etwas zu viel, aber es wurde das Wort Betrügen wurde in die Hand genommen. Das sind Sachen, die gehen nicht. Die Schiedsrichter betrügen nicht. Die Schiedsrichter, die machen Fehler, ja, aber sie betrügen nicht. Und das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes, oder? Und wenn du eben ein reines Gewissen hast und die haben ein reines Gewissen, dann sollen sie auch auftreten, dann sollen sie hinstehen und dann kann man das auch konfrontieren. Nochmals, Sascha Stegemann konnte gestern so und so viele Fragen, wenn du das gesehen hast. Ja, da war eine Ehrlichkeit drin, da war eine Offenheit drin. Und genau so geht man mit solchen Sachen um, wenn man nichts zu verbergen hat, oder? Und wie gesagt, die Schiedsrichter betrügen nicht. Wenn jemand betrügt, dann sind es oft Spieler, die Schwalben machen, die Theater machen, die versuchen, den anderen Spieler im Prinzip zu provozieren, versuchen, dass er mit einer gelb-roten Karte oder weiß ich was vom Platz gestellt wird. Das ist Betrügen, das ist Unsportlichkeit. Das sind zum Teil grobe Unsportlichkeiten. Die macht der Schiedsrichter nicht.
Ich frage mich aber trotzdem, ob denn ein Schiedsrichter in dieser Situation 100% das sagen kann, was und wie er es denkt. Oder muss er da schon irgendwie auf die Außenwirkung achten, weil er sich sonst selber irgendwie in Bein stellt?
Natürlich ist jedes Interview, das du gibst, irgendwo auch ein kleines Risiko, oder? Aber es ist ja auch eine große Chance, oder es kann eine große Chance sein. Und nochmals, Sascha Stegemann hat gestern meiner Meinung nach ein sehr, sehr gutes Interview gegeben. Er war da sehr souverän, er war sich. Er hat seine Verletztheit auch gezeigt, was in ihm vorgeht. Er ist ein Teil dieses Spieles. Das merkt man auch, oder? So nach dem Motto, er kann ja auch die Reaktionen verstehen, weil er eben auch den Fußball versteht und liebt. Also von dem her, nee, das war richtig, dass man eben in solchen Situationen offen hinsteht, oder? Und sich da nicht irgendwie verkriecht, sondern dass man da eben auch das auch zeigt. Und das gehört eben auch dazu, dass da ein Mensch sitzt mit seinen Gefühlen, mit seiner Verletztheit auch. Finde ich absolut positiv und sehr, sehr sympathisch und alles gut.
Am Anfang hat er erstmal gesagt, was mir aufgefallen ist, Mann, also Mann macht dies und Mann macht das, aber okay, das macht Mann, macht vielleicht auch einer wie ich in so einer Situation natürlich auch, dass du das erstmal ein bisschen von dir weghältst und es hat sich ja geändert. Aber auf jeden Fall, wir müssen ja nochmal einordnen für die, die es vielleicht auch viel später hören, das Dortmund-Spiel bereits am Freitagabend 1:1 dann ausgegangen, ohne diesen Elfmeter. Der FC Bayern als großer Titelkonkurrent und nach 10 Titeln Meistertitel nacheinander. Jetzt aber in einer Krise, hat dann erst sonntags gespielt. 2:0 gegen den Tabellenletzten Hertha BSC aus Berlin. Ja, und in der Schweiz wiederum sind ja schon Entscheidungen gefallen. Also Young Boys Bern, Schweizer Meister selbstverständlich mit einem großen Vorsprung und im Vorjahr war das beim FC Zürich auch schon ähnlich. Und ich will jetzt einfach nur diesen Kniff mal machen. Wenn bei den Schweizern Entscheidungen fallen, ist denn bei dir auch schon eine endgültige gefallen, was jetzt das ZDF und diese Klage angeht? Koblenz wäre ja auch eine schöne Stadt. Das deutsche Eck kann man
Jetzt
mal
kommt doch
angucken.
der wieder mit dem ZDF. Lass mal das ZDF ZDF sein. Nein, es ist keine Entscheidung gefallen bei mir.
Muss ja auch nicht sein. Also so schnell wie auf dem Platz muss es ja nicht gehen. Hast du das Thema noch vertieft, also die Urteilsbegründung mal selber mit eigenen
Nein.
Augen gelesen?
Nein,
Dazu
es
ist
ist
die Zeit zu
alles.
schade in dem schönen Marbella.
Ja. Nein, ich will heute diese Woche nicht beginnen mit dem ZDF. Lassen wir das ZDF, wo das ZDF ist, in Mainz und das ist wunderbar.
Ich muss nur sicher gehen, dass ich das dann nicht verpasse, wenn da eine endgültige Entscheidung gefallen ist.
Ja.
Oder.
Du wirst es nicht verpassen.
Aber es kommt ja vielleicht auf die Taktik an. Du kannst ja eventuell sagen, also wenn man schon 4 Wochen Zeit hat, dann muss man die Entscheidung ja erst im allerletzten Moment im Zweifelsfall fällen oder jedenfalls erst verkünden. Oder kann das schon sein, dass die Entscheidung vorher fällt, je nach Laune und Tagesform?
Je nach Laune und Tagesform, ja. Ich habe momentan andere Sachen um die Ohren als das ZDF. Also das ist für mich nicht Priorität Nummer eins. Also von dem her lassen wir es da, wo es liegt.
Die Frist wirst du schon nicht verpassen. Aber auf jeden Fall, es stand jetzt ja noch einiges los. Ja, dann erzähl doch vielleicht eine nette Geschichte zu den Young Boys Bern und Trainer Raphael Wicki, der ja auch bei Werder Bremen und dem Hamburger SV war. Hast ja vermutlich auch Spiele von ihm geleitet.
Ja, habe ich ja, natürlich. Ja, Rafael Wick ist ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse, immer ein fairer Spieler gewesen. Der macht das gut mit seiner Ruhe auch. Und ja, ich glaube, er passt zu Bern, er passt zum Sportchef, zum Wuschel-Spiecher, der wirklich sensationelle Arbeit macht. Und ja, ich mag es den Berner Young Boys wirklich von Herzen gönnen, dass sie diesen Meistertitel jetzt gewonnen haben. Und ja, ich
War da
glaube
nicht?
auch da, das tut dem Schweizer Fußball gut. Das ist eine wunderbare Fangemeinschaft, die da in Bern ist. Wunderbare Fans, wunderbares Stadion. Also ja, und wie gesagt, sie haben sich's erspielt. Sie waren mit Abstand die beste Mannschaft, die konstanteste Mannschaft. Und die anderen, ja, gerade der FC Basel und so weiter, ja, die müssen jetzt halt einfach wieder schauen, dass sie da nicht zu weit weggehen, oder dass das nicht eine Dominanz wird über die nächsten Jahre hinweg. So wie es der FC Basel auch mal war, 8 Jahre lang in Folge Schweizer Meister. Jetzt ist halt das vorbei. Eben, wie gesagt, Zürich wurde mal jetzt Young Boys. Ja.
Vielleicht müssen Sie Jan Sommer zurückholen. Wäre ja vielleicht auf dem Markt im Sommer. Ist ja hoffentlich bald Sommer.
Ja, mal schauen.
Also bei Bayern
Also
ist er
ich
ja.
hoffe, dass der Jan Sommer bei den Bayern bleibt und da erfolgreich das Tor hüten wird. Er ist ein guter Torhüter, er ist ein sehr, sehr guter Torhüter. Und der FC Bayern, ja, ich weiß nicht, ob Sie vielleicht auch nicht wissen, was Sie an ihm haben. Manchmal habe ich so das Gefühl, so wie man mit ihm umgeht zum Teil, tja, ist nicht ganz fair. Also mal ganz grundsätzlich es muss da zuerst einer dann wieder ins Tor, der halt noch besser ist. Da bin ich dann gespannt.
Ja, aber da sieht man ja auch, wie sich so eine Diskussion ändert, als er gekommen ist. Und du warst ja auch jemand, hat man gesagt, naja gut, die Zeit von Manuel Neuer ist ja vielleicht abgelaufen und der muss auf jeden Fall erstmal wieder fit werden und vielleicht wird er ja gar nicht mehr so gut sein und hat sich die Sache dann erledigt und war das weitsichtig, dieser Transfer. Und inzwischen höre ich von Manuel Neuer wenig oder über ihn und hat sich das eben drauf fokussiert, ja, der Jan Sommer, der sollte vielleicht 10 Zentimeter größer sein, ist er aber nicht und der hat Unruhe ins Spiel gebracht und so. Ja, sowas hört man.
Ja, wenn der Jan Sommer 10 cm größer sein sollte, dann müsste der Ter Stegen auch noch 3 oder 4 cm größer sein und so weiter und so fort. Ja, aber wo ist denn das richtige Maß für einen Torhüter? Das ist doch einfach alles Quatsch, oder? Weil nun halt mal irgendwo die Torhüter alle etwas größer geworden sind in den letzten Jahren, heißt es ja nicht, dass man mit 1,83 ist, glaube der Jan Sommer, dass man da nicht erfolgreich ein Tor hüten kann. Meine, er beweist es mit der Schweizer Nationalmannschaft in jedem Spiel. Mit Gladbach hat das auch immer wieder bewiesen, mit Basel hat das bewiesen und so weiter. Also wo muss er dann noch was beweisen? Also das ist ein Tor, wenn es kein guter Torhüter gewesen wäre, hätte Bayern München nicht gekauft. Also das ist ja eine unsägliche Diskussion, die da geführt wird.
Der Bundesliga-Abstiegskampf auch noch recht spannend. Der VfB mal auf Platz 15, also Bochum selbst durch den überraschenden Punkt auf den Relegationsplatz gerutscht. Schalke zwar mit diesem tollen 2:1-Sieg in letzter Minute gegen Werder Bremen, aber auch noch mittendrin und für Hertha BSC ist es tatsächlich schwierig. Und in Stuttgart habe ich dann auch mindestens 4 VAR-Überprüfungen gesehen, eben die 2 Elfmeter, dann das 1:0. Hast du das eigentlich gesehen, das 1:0 vom VfB Guirassy?
Ja, habe ich nicht gesehen.
Also auf jeden Fall, ja, Hacke und so von meinem Blick her war der auch etwas zu frei. Deswegen habe ich gedacht, ja, okay, dann, ich habe es jetzt nicht genau dann erspäht, aber vielleicht war das Abseits von ihm. Aber da ging es ja wieder so, ob das Zuspiel von Waldemar Anton doch irgendwie kam oder von Florian Neuhaus, welche Fußspitze da dran war. Und also ich habe da auch gedacht, dass. Also das kann ja jetzt nicht darüber entscheiden, ob es ein Tor ist oder nicht. Also, naja. Gut, und die anderen Sachen waren auch gewöhnungsbedürftig und eben so, dass man sie im Stadion überhaupt erstmal so schnell wahrnehmen musste, geschweige denn sich festlegen, was ist da. Es gab ja dann auch noch eine rote Karte für den Japaner Itakura von Gladbach, nachdem die Elfmeterentscheidung schon gefallen war, wobei offenbar halt viele gedacht haben, oh, der nimmt den Elfmeter womöglich zurück, Schiedsrichter Tobias Welz, hat er aber nicht. Frage dann noch zu Felix Brüch. Das Buch bietet auch viel Stoff, worüber wir reden können. Aber ich habe mir überlegt, darf denn ein Zauberer seine Tricks verraten und das noch, bevor er abtritt von der Bühne? Also eben gerade, ich glaube, das ist das, was du angesprochen hast, diese Sache, wenn ich was nicht genau gesehen habe, wie komme ich dann zu meiner Entscheidung, wer muss wie stark quasi aufspringen, damit ich dann das starke Indiz habe, die Situation ist so und so gewesen, solche Dinge.
Ja, also ich glaube, ob jetzt die Tricks, die sind ja schon länger, glaube ich, bekannt, oder? Ja. Und das ist ja schön, dass ja, wir sind ja nicht Schauspieler, mal ganz grundsätzlich, also auf jeden Fall die meisten von uns nicht. Und das heißt, dass unsere Körpersprache, dass das die ehrlichste Sprache ist, oder, die wir haben. Und es wäre ja fatal als Schiedsrichter, wenn du dich nicht auf diese Körpersprache irgendwo auch einstellen würdest.
Hab ich schon verstanden, das ist das eine, wo er eben auch argumentiert, das kann man nicht betrügen, aber dann gibt es eben, so habe ich es wahrgenommen und es ist ja für mich auch logisch, andere Dinge, wie eben, wie heftig reklamiert wird, wo es halt trotzdem eine Bewertungssache ist oder wo jemand, wenn er dieses Buch liest als Spieler, der dann auch sagen kann, ach so, dann werde ich also künftig noch mehr aufspringen und so weiter. Und dann könnte
Ja,
das
das
den
kann
Schiedsrichter
passieren.
beeinflussen.
Das kann passieren, ja. Das kann passieren, dass das passiert, ja, dass die das sogar üben, wenn das tatsächlich, das könnte sein, ja. Das könnte sein, ja. Aber nochmals, auch wirst du das merken als Schiedsrichter, wenn du gut hinschaust, wirst du merken, ist es natürlich oder ist es aufgesetzt? Also nochmals, die Reaktion nach einem Handspiel, das klar ist, ist eine andere. Es wird anders sein, als wenn du das geübt hast. So nach dem Motto, oh, es war Handspiel, oh, jetzt müssen wir ja die Hand aufhalten, um zu regeln.
Ja, du darfst keine halbe Stunde warten. Ja. Das ist auch eine natürliche Reaktion. Husten. So. Jetzt weiß ich nicht, Urs Meier hat hoffentlich was zu trinken da. Ja, hat er. Und da müssen wir uns auch gleich schon verabschieden. Und jetzt gewähren wir ihm die Zeit, dass er da wieder zu sich kommt nach der
Oh,
natürlichen
Entschuldigung.
Reaktion. Tja, das ist dann quasi
Irgendwas war im Hals.
live on tape, also
Genau.
Live-Aufzeichnung. Ich schneide da nicht rum, also wie andere Podcast-Produzenten machen sich da noch wahnsinnig viel Mühe. Das kommt vielleicht auch nicht mehr raus. Vielleicht noch ein Punkt, Bundesliga-Ansetzungen. Jetzt haben wir ja noch 4 Spieltage, also rein theoretisch brauchen wir noch 8 Schiedsrichter, also vielleicht 8 verschiedene sogar. Oder wie wäre jetzt deine Devise, wenn du das jetzt nach dieser Aufregung ansetzen musst? Sagst dann, nehmen wir halt die 3 und die rotieren dann zwischen, die Top 3 rotieren zwischen Dortmund und Bayern oder sowas. Oder sagst du jetzt, da darf gar keine andere Sache reinkommen, andere Überlegungen durch diese eine Aktion?
Gut, bei den Top 3 hast du ja auch ein Problem, dass natürlich der Felix Brüch nicht pfeifen darf mit Bayern, mit dieser Konstellation Bayern-Dortmund. Dann ist ja auch mit Aytekin, wurde ja viel diskutiert. Naja, das Problem ist, also die Schiedsrichterkommission, die sind nahe an ihren Schiedsrichtern. Die wissen, wer ist gut drauf, wer hat ja, wer ist gut drauf, wenn man da reinsetzen kann. Nochmals, das sind die Chefs der Schiedsrichterkommission, die müssen da ein Gefühl dafür haben und das haben sie in der Regel, wenn sie da einsetzen können und die werden schon am richtigen Ort einsetzen. Da gehe ich davon aus.
Ja, liegt bei dir eigentlich noch irgendwas an, irgendwelche neuen besonderen, also gerade medialen Engagements? Let's
Nee,
Dance,
momentan
RTL oder
nicht.
so?
Nee, 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 nix, nix,
Und der
nee.
Blick meldet sich auch mal wieder, ist ja ein bisschen ruhig
Nee, also
gewesen.
das Einzige, was ansteht, ist am nächsten Sonntag eine wunderbare Hochzeit, wo ich Trauzeuge sein werde und
Von dem
ja, genau.
Tennisspieler.
Genau.
Aber frag ihn doch mal, ob wir das dann bekannt geben können, wer er ist und wen er heiratet. Ja.
Ja.
Und wo ist denn die
Boah.
Hochzeit? So in welchem Land zumindest?
In Deutschland.
In Deutschland. Dann bist du wieder nach Deutschland unterwegs. Aber jetzt ist er erstmal Richtung Paddelplatz unterwegs. Ganz herzlichen Dank.
Genau.
Urs Meier, früherer Top-Fußballschiedsrichter aus der Schweiz, habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Sie wissen es wahrscheinlich, aber kann man ja trotzdem nicht oft genug sagen. Bis 2004 war er aktiv und viele Jahre lang, ja, ein Jahrzehnt lang FIFA-Schiedsrichter. Bis bald. Danke fürs
Bis
Zuhören. Gerne
bald.
alte Folgen hören.
Danke.
Tschüss.
Ciao, ciao.